HR Info. Bilanz.
Genug Geld haben, es ausgeben, wofür man möchte, das ist für viele Menschen Freiheit. Doch es gibt Menschen, für die bedeutet Geld genau das Gegenteil. Abhängigkeit, Angst, es zu verlieren, Unsicherheit. Wie lebt man also ohne Geld oder besser gesagt mit möglichst wenig davon? Wir treffen jetzt Menschen, die genau das glücklich macht. In HR Info Bilanz mit Vanessa Rennert.
Ich erlebe das hier als eine sehr große Freiheit, zu wissen, dass das System, was Arbeit unterschiedlich bezahlt, keine Macht darüber hat, was ich mir leisten kann. Menschen, die hier sind, können auch ganz anders entscheiden, zum Beispiel zu sagen, ich will diesen Job nicht mehr haben, weil er mir nicht gefällt oder weil mein Chef blöd ist oder so, und sind nicht gleich in irgendeiner finanziellen Zwangssituation. Die sind immer noch genau gleichgestellt.
Steffen Andrea gehört zu den Gründungsmitgliedern der Kommune Lossehof in Kaufungen in der Nähe von Kassel. Vor 6 Jahren hat die Kommune einen leerstehenden Hof gekauft. Seither richten sie das über 200 Jahre alte Fachwerkhaus her, um noch mehr Wohnraum für sich zu schaffen. Gemeinsam leben hier 15 Erwachsene und 7 Kinder ihren Traum von einem alternativen Leben. Wie das aussieht, habe ich mir bei einem Besuch zeigen lassen.
Also wir kommen jetzt über den Innenhof in das Haus rein. Es hat ein Erdgeschoss, was wir gemeinschaftlich nutzen, also was nicht in einer einzelnen Wohngemeinschaft zugeschlagen ist, und gehen hier in unsere Küche. Eine kleine Großküche, könnte man sagen. Und von der Küche gehen wir in unseren Gemeinschaftsraum, der Raum, wo wir essen, wo unser Plenum stattfindet, wo sich die Gruppe als Gruppe letztendlich erlebt. Na, wir sind jetzt in den ersten Stock gegangen. In beiden Stockwerken ist quasi eine Struktur für eine WG oder eine Familie, die hier einzieht. Jetzt in diesem Stockwerk speziell eine Familie mit 3 Kindern, die hier einzieht. Dadurch haben wir jetzt natürlich auch Raum geschaffen, damit wir unterkommen können oder damit einige Leute unterkommen im Haus. Viele wohnen immer noch in Bauwägen, was sie auch wollen, was auch ihr Ansinnen ist. Und das heißt, es wird immer eine Gruppe bleiben, wo einige Leute im Haus wohnen und gleichzeitig eben Menschen in Bauwägen wohnen.
Bis das Bauernhaus komplett fertig ist, hat die Gruppe auch noch eine Wohnung im Ort gemietet. Einige der Mitglieder haben einen Job außerhalb. Zudem stellt jeder, der in die Kommune eintritt, sein Vermögen zur Verfügung. Das fließt alles in einen großen Topf. Es gibt also kein eigenes Geld oder eigenes Vermögen.
Wir sind eine große Familie, wir verdienen unterschiedlich viel Geld. Aber es ist egal, es macht keinen Sinn, wenn einer reicher ist wie der andere. Es macht weltweit keinen Sinn und es macht hier keinen Sinn. Da muss man natürlich auch drüber reden, wie in der Familie auch. Können wir uns den Urlaub leisten, können wir das machen? Und das machen wir auch mit verschiedenen Methoden, mit dem Plenum, was regelmäßig stattfindet, und auch mit sozialem Plenum, was stattfindet, um irgendwelche Konflikte, die sich vielleicht daraus ergeben, lösen zu können. Im Grunde ist das Besondere, dass wir was machen, was alle kennen, aber sofort aufhören, wenn sie von zu Hause ausziehen.
Ich merke es jetzt so ein bisschen, das ist im Prinzip ja jetzt nicht das Ziel von so einer Kommune, sag ich jetzt mal, eine Ökonomie aufzubauen, sondern eine Art und Weise zusammenzuleben. Das ist wahrscheinlich eher das Ziel, oder?
Naja, es gibt natürlich ein Basisziel, wir dürfen nicht pleite gehen. Also natürlich muss dieses Unternehmen Kommune so viel erwirtschaften können, damit wir unsere Ausgaben und unsere Bedürfnisse befriedigen können. Und wie wir leben wollen, müssen wir auf dem freien Markt erwirtschaften. Und dafür muss eben im Durchschnitt 1.000 Euro pro Person erwirtschaftet werden. Dann kann man so leben und das gelingt uns.
Hinzu kommt geliehenes Geld für den Erwerb des Hauses und den Umbau. Freunde und Bekannte waren bereit, die Kommune zu unterstützen. Auch eine Stiftung steuerte etwas bei.
Das ist eine Stiftung, die verleiht Geld, und mit den Zinserträgen unterstützen sie Projekte in Indien und Lateinamerika. Und dann haben wir noch Freunde und Bekannte angefragt, ob sie uns Geld zur Verfügung stellen. Und da fanden sich einige, die gesagt haben, ich finde es gut, weil eigentlich die Menschen, die Geld haben, ist meine Beobachtung, viele auf der Suche sind nach einer wirklich sinnvollen Geldanlage. Sie wollen sie sehen und sie wollen auch einen Eindruck haben, okay, damit passiert sozial was Vernünftiges. Und Kommuneentwicklung ist aus unterschiedlichen Gründen, sage ich jetzt als Kommunalpolitiker, ein hervorragender Impuls für das Gemeindeleben und hat an vielen Stellen lässt sich aufzeigen, dass wir positive Effekte in die Gemeinde abgeben können.
Andrea hatte sich vor 2 Jahren auch als Bürgermeisterkandidat aufstellen lassen für die grüne-linke Liste Kaufung. In der Umgebung gibt es noch weitere Kommunen, ein Netzwerk ist entstanden. Rund 200 Menschen leben im Raum. Raum Kassel auf diese Art und Weise. Man tauscht sich aus. Die einen backen Brot, die anderen bauen Gemüse an. Wieder andere betreiben einen Bioladen.
Aber was auf jeden Fall klar ist, dass wir für jeden Fachbereich, für jedes Wissen, was notwendig ist, wissen wir im Netzwerk irgendeinen Kommunade oder eine Kommunadin, die sich damit auskennt. Bevor das Geld nach außen fließt, lasse ich es lieber innerhalb des Netzwerks.
Aber es gibt natürlich auch Sachen, die muss man haben, die teilweise vielleicht auch teuer werden könnten, wenn ich jetzt zum Beispiel an gesundheitliche Dinge oder so denke. So Krankenversicherung, denke ich jetzt. Beim Zahnarzt braucht man mal eine Füllung oder man, weiß nicht, einen Bluttest, keine Ahnung. Wie wird sowas geregelt?
Naja, dann genau wie in der Familie, die ich am Anfang schilderte. Eine Frau von uns braucht Hörgeräte und hat sich dann irgendwann eben für ein Modell entschieden. Und das müssen wir halt aus dem Topf, der da ist, finanzieren. Dann kann halt jemand vielleicht irgendwas, was er machen will, was nicht so ein dringendes Bedürfnis ist, jetzt erstmal nicht erfüllen und muss sich so ein bisschen hinten anstellen oder vielleicht muss auch mal ein Urlaub ausfallen. Ja. Aber was wir nicht sagen, und das ist der entscheidende Punkt, ist, dass die Frau, die die Hörgeräte braucht, diejenige sein muss, die mehr arbeiten gehen muss. Das ist nicht der Punkt. Die Verbindung wird gebrochen zwischen Bedürfnis und Einkommen. Das ist der entscheidende Punkt bei einer gemeinsamen Ökonomie. Mein Bedürfnis, das Bedürfnis der Hartz-IV-Empfänger oder der Flüchtlinge ist genauso wertvoll wie jedes Bedürfnis von irgendeinem, der 10.000 Euro im Monat verdient. Ja. Die beiden haben Bedürfnisse. Ja. Und der Unterschied ist nur, dass unser System dafür sorgt, dass der eine sich erfüllen kann und der andere nicht. Empfinde ich als zutiefst ungerecht.
Aber wie macht man das? Muss man dann lernen, auch zu verzichten oder sich zu priorisieren? Oder ist es für euch gar kein Thema?
Verzichten? Also verzichten tun wir ja gerade auf saubere Luft, auf Gerechtigkeit in der Welt, auf weniger Krieg. Wir verzichten ja die ganze Zeit. Also ich würde sagen, verzichten ist...
Naja, so ist ja nicht jeder Mensch. Also viele lassen sich ja davon antreiben, wenn sie sich was leisten wollen, sparen auf was hin. So ticken die Menschen, sage ich jetzt mal. Seid ihr da anders oder ist das einfach eine Einstellungssache? Kann da jeder hinkommen?
Menschen, die in Kommunen aufschlagen, sind schon im Vorfeld umweltbewusstere Menschen und sind schon grundsätzlich bereit zu sagen, okay, ich bin offen für eine Debatte über mein Leben. Und ich will mich auch darüber austauschen. Ich will mich nicht diesem Konsumwahn irgendwie beugen oder ich mag mich davon auch nicht beeinflussen lassen von Medien oder von der nächsten Werbeanzeige. Ja. Wenn ich eine Liste machen würde unter Verzicht und Gewinn, dann würde ich sagen, Kommune ist Gewinn und kein Verzicht.
Steffen Andrea über sein Leben auf dem Lossehof, eine Kommune in Kaufungen in der Nähe von Kassel.
HR Info. Bilanz.
Der Traum vom Leben ohne Geld. Darum geht es in HR Info Bilanz. Die Kommune Lossehof, von der wir gerade gehört haben, lebt eine andere Form der Ökonomie, in der das Einkommen nicht darüber entscheiden soll, wie man leben möchte. Tobi Roswog, freier Dozent und Aktivist, sieht das ähnlich. Er hat es sogar 2,5 Jahre lang geschafft, ganz ohne Geld zu leben. Heute würde er seinen Lebensstil als geldfreier bezeichnen. Ich habe mich mit ihm unterhalten und ihn gefragt, wie viel er denn im Monat zum Leben braucht.
Aktuell sind das 250 Euro ungefähr, würde ich sagen. Das ist im Grunde der Krankenversicherungsbeitrag, den ich mit größter Freude natürlich zahle. Und genau, das war es eigentlich schon fast.
Aber wie funktioniert das denn? Ich meine, jeder von uns muss zum Beispiel Telefon zahlen, muss Miete zahlen, das ganze Essen bezahlen. Wie machen Sie das denn dann?
Genau, also im Grunde ist es so, dass das sozusagen das wäre, was ich am minimumsten bräuchte und auch in den 2,5 Jahren locker so gelebt habe. Mittlerweile ist es so, dass ich für Essen aber weiterhin kein Geld ausgebe, schon seit 10 Jahren auch nicht, weil wir im Grunde da mit 45 Kilogramm pro Tag pro Filiale, die weggeschmissen werden in Deutschland im Durchschnitt, eben locker meinen Magen füllen kann, entweder indem ich an die Tonnen direkt gehe oder, was ich viel lieber mache, in Kooperation über Foodsharing, eine Bewegung, die ich auch mit aufbauen durfte in verschiedenen Städten, eben das direkt abhole bei den Läden. Und dann war die Frage nach Miete angesprochen. Tatsächlich haben wir jetzt ein Kollektivhaus initiiert und da gibt es einen Soli-Beitrag, der gegeben werden kann, wenn das gegeben werden möchte. Und das mache ich jetzt auch mittlerweile mit größter Freude eben, weil ich privilegiert bin, gerade den Zugang zu haben zu einigen an Geld und dementsprechend das gerne weiterteile.
Das heißt, Sie sparen dann auch was, wenn Sie jetzt zum Beispiel mehr verdienen als 250 Euro im Monat oder wird das dann an dieses Kollektiv weitergegeben?
Exakt, genau das ist die Idee. Also ich persönlich habe auch gar kein Konto, ich lebe in gemeinsamer Ökonomie mit anderen Menschen und da ist es so, dass wir im Grunde sagen, alles was drauf geht, geht drauf und alles was runtergenommen wird, geht runter und wenn es einen gewissen Beitrag übersteigt, wird das direkt verspendet in emanzipatorische Strukturen, wie beispielsweise das Kollektivhaus oder andere Dinge, die wir für unterstützenswert halten.
Was ist denn so ein Kollektivhaus? Was muss ich mir darunter vorstellen?
Ja, das ist zwischen Hannover und Göttingen, das, was ich jetzt gerade bespreche, ganz genau. Ein schönes Häuschen mit noch ein paar Nebengebäuden, wo wir mit ungefähr 15 Leuten kollektiv funktional leben. Das heißt, es gibt auch keine richtigen Privaträume, sondern gemeinsame Schlafräume, es gibt gemeinsame Büros und so weiter und so fort. Und zusätzlich ist es aber nicht nur zum gemeinsamen Leben irgendwie schön, sondern auch darüber hinaus noch ein, wir nennen das utopischen Freiraum, wo Menschen auch einfach so hinkommen können, um Seminare zu machen, fern irgendwie, ob sie Geld geben oder nicht, oder indem sie Planungstreffen machen können für irgendwelche größeren Projekte. So ein Ort ist das im Grunde.
Wenn Sie sagen, dass Sie mit dem Geld hinkommen, ist ja für viele Leute einfach auch so, dass man bestimmte Wünsche hat, dass man sich gerne was leisten möchte und sich dann auch freut, wenn man sich was leisten kann. Vielleicht auch mal in Urlaub fahren und so. Haben Sie das denn gar nicht?
Ja, ich glaube, bei meinem Lebensstil, bei meiner Lebensweise im Grunde ist der große Vorteil, dass ich nicht das Bedürfnis habe, irgendwie Urlaub machen zu müssen, weil der Arbeitsalltag so anstrengend und entfremdet, ausbeuterisch war, sondern weil ich sage, aus intrinsischer Motivation mache ich genau das, wo ich glaube, dann Talent zu haben und gleichzeitig merke, dass es sinnvoll ist. Und deswegen habe ich nicht das Bedürfnis zu sagen, jetzt aber mal irgendwie Urlaub fahren. Ich glaube, Urlaub ist tatsächlich auch ein kapitalistisches Konstrukt. Nämlich wir müssen erst Urlaub machen, wenn wir durch die Lohnarbeit eben so, vernutzt wurden im gewissen Maße, dass wir sagen, jetzt brauchen wir kurz mehr Erholung, 2 Wochen oder so, um dann wieder auch leistungsbereit zu sein im entfremdeten Alltag der Arbeit. Und da ich das nicht habe, sondern sage, okay, ich stehe mit größter Freude um 5.30 Uhr auf und mache dann das, was ansteht, größere Projekte, größere Veranstaltungen, Interviews, Vorträge, Workshops, schreibe auch gerade ein Buch, all das mache ich dann aus intrinsischer Motivation eben und habe da nicht irgendwie das Bedürfnis zu sagen, ich unterscheide zwischen Arbeitszeit und Freizeit, weil alles meine freie Zeit eben ist, die ich einbringen möchte, so sinnvoll wie möglich, damit dieser Planet hier noch länger lebt.
Aber ist jetzt nicht nur der Urlaub, aber vielleicht mal was Schönes zum Anziehen oder ein Handy oder sowas. Selbst als ich studiert habe, hätte ich mich darüber gefreut, obwohl ich ja eigentlich auch keine Erwerbsarbeit hatte in der Zeit. Meinen Sie wirklich, dass jeder das kann oder dass es nur eine Einstellungssache ist?
Also im Grunde dieses geldfreier Leben geht schon, weil das heißt ja nicht, ab 300 Euro monatlichen Ausgaben bist du nicht mehr geldfreier. Das kann jede und jeder für sich selbst entscheiden. Dann ist mir wichtig zu betonen, dass es nicht darum geht, dass alle genau so leben, sondern eher so diesen Impuls haben, der irritiert vielleicht manchmal mehr, manchmal inspiriert er mehr zu gucken, was brauche ich eigentlich wirklich? Also sich die Suffizienzfrage stellen. Und im Grunde ich aber vor allem damit gehe, jeder nach seinen Bedürfnissen, jeder nach ihren Fähigkeiten zu gucken, okay, wie passt das für mich? Nicht alle können kollektiv leben, das gebe ich zu. Manche brauchen ihre 1, 2, 3 Privaträumchen. Aber ob sie 1, 2 Privatvillen brauchen, das möchte ich mal sehr stark in Frage stellen. Oder ob das nicht eine Kompensation von sozialen Bedürfnissen ist, die damit materiell versucht wird zu schaffen. Kleidung wurde gerade angesprochen. Wir haben beispielsweise bei uns im Kollektivhaus einen Gemeinschaftskleiderschrank, wo wir als 15 Leute eben alles reingepackt haben. Und da nicht alle selbst ihr kleines oder auch dann größeres Schrankwändchen haben, sondern tatsächlich wir Zugriff dann haben auf eine Fülle von Kleidung. Also ich mit größter Freude da sogar eine unglaubliche Auswahl, fast schon eine zu große, wie ich finde, habe.
Okay, wenn Sie sagen, dass Sie da viel Auswahl haben, dann aber auf der anderen Seite auch das Essen zum Beispiel durch Foodsharing bekommen. Das bedeutet ja im Endeffekt, dass dann auch immer was übrig sein muss, damit was abfällt, in Anführungsstrichen. Das bedeutet ja, Sie profitieren ja auch dann von der Wegwerfgesellschaft, oder?
Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Da geht es nämlich darum, dass das nicht zukunftsfähig ist, zu sagen, ich nutze nur das, was, ich nenne es systemimmanente Nischen sozusagen, überhaupt erst ausspucken. Ne? Dadurch, dass andere so viel produzieren überhaupt erst, kann dieser Wegwurf entstehen. Das ist natürlich nicht das finale Ergebnis und die Idee, wie wir miteinander zukunftsfähig leben können. Es ist für mich ein Transformationsschritt. Der Transformationsschritt zum einen, wieder mehr Wertschätzung und Anerkennung den Lebensmitteln beispielsweise zu geben, die gerade auf dem Markt dann nicht mehr verwertbar sind, weil sie eine kleine Macke haben, weil sie nicht so schön aussehen, weil das Design auf der Verpackung geändert hat oder weil eventuell das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht mehr ganz so frisch zu sein scheint und dementsprechend zwar noch top genießbar, aber eben nicht mehr verkäuflich. Dass wir da einfach wieder ein bisschen mehr Beziehung, ein anderes Verständnis bekommen, ist mir da ganz wichtig. Das ist der eine Punkt, ganz klar. Und dann als Transformationsschritt auch, das Teilen wieder zu lernen, zu sagen, hey, es ist nicht meins, sondern es gehört uns allen. Und lasst uns alle da einfach mal versuchen, mehr in dieses Geben und Nehmen, aber entkoppelt von dem Prinzip von Leistung und Gegenleistung, also ohne eine Bedingung daran geknüpft zu haben, zu machen. Und dann als drittes, wie gesagt, ist ganz, ganz entscheidend, dass es als Transformationsschritt dieses ist, ich kann jetzt eben nicht mitmachen in dem Hamsterrad der Selbstverwirklichung und möchte das auch nicht, weil ich nicht diese im Grunde diesen Konsumfetisch weiter ankurbeln möchte, indem ich weiter Nachfrage schaffe für ein Angebot, was eh schon Hülle und Fülle da ist, sondern einfach das nutze, was eh schon übermäßig vorhanden ist, also eine Hülle und Fülle an Angebot. Und dann natürlich auch die Suffizienzfrage damit einhergeht, ne? Brauche ich das wirklich und was kann ich daraus vor allem kreativ auch machen, was da übrig ist? Und durch diese frei gewordene Zeit, weil ich nicht erst Lohnarbeiten gehen muss, um meine Lebenszeit zu verkaufen und dann später für diese Lebenszeit über Geld dann in einem Lebensmittelladen beispielsweise meinen Magen zu stillen, indem ich da viele Konsumgüter kaufe, die auch mich natürlich durch die unglaublich freie Auswahl angeblich, die ich 24/7 eigentlich habe, auch fast überfordert. Ja, wenn ich vor so einem Ladenregal stehe, habe ich schon länger nicht mehr gemacht glücklicherweise, aber das überfordert natürlich total, wie ich finde, weil da ein unglaubliches Produktpalette ist, das von tausenden von Marken. Also auch da wieder sich ein bisschen zu reduzieren tatsächlich ist ganz wichtig und durch die frei gewordene Zeit eben, und jetzt kommen wir zum zukunftsfähigen Teil, durch die frei gewordene Zeit, ich versuche utopische Alternativen aufzubauen. Also resiliente, widerstandsfähige, zukunftsfähige Alternativen in der Form, wie ich jetzt gerade Foodsharing nutze, um meinen Magen zu stillen, was ja nicht zukunftsfähig ist, möchte ich eben beispielsweise, indem ich die frei gewordene Zeit in einem Gemeinschaftsgarten stecke, wo ich dann aber nicht das, was da am Ende rauskommt, verkaufen muss, sondern einfach verteilen kann, verschenken kann, andere, ich nenne es mal utopietaugliche Halbinseln aufbauen.
Und welchen Weg haben Sie dann gefunden, etwas zu finden, mit dem Sie Geld verdienen können, der Ihnen auch Spaß macht? Mhm. Was machen Sie?
Genau. Ich würde erstmal ganz wichtigerweise klar machen, dass ich nicht irgendwie Geld verdiene, sondern ich habe das Privileg, Zugang zu Geld zu bekommen. Weil die Verdienstlogik und dann ja auch dieses, was eingangs schon eingeleitet wurde mit, na, dann kann ich mir von diesem verdienten Geld doch etwas leisten, ich sehr stark in Frage stelle. Weil tatsächlich wäre es sehr zynisch, wenn wir sagen, naja, ich habe das doch verdient, ich habe doch dafür etwas getan. Dann müssten wir, wenn wir das zurückschauen, auch mal angucken, worauf fußt dieses Ganze überhaupt, dass ich mir was angeblich verdienen kann? Das fußt darauf letztendlich, dass ich hier geboren bin in einem Umfeld, wo ich erst mich durchsetzen konnte gegen andere. Dadurch, dass ich so privilegiert eben in Deutschland beispielsweise in eine Familie hineingeboren wurde, wofür ich eigentlich nichts kann. Aber das eine gute Startvoraussetzung war, dass ich mich überhaupt erst durchsetzen konnte auf dem Arbeitsmarkt gegen andere, um dann angeblich Geld zu verdienen. Die Logik in Frage zu stellen ist ganz wichtig, weil das Einzige, was uns tatsächlich unterscheidet zwischen den Opfern dieser Welt und uns, ist der Zufall der Geburt. Ich bin zufällig nicht 7500 Kilometer östlich oder südlich geboren, wo ich dann beispielsweise die Näherin in Bangladesch gewesen wäre oder der Mensch oder das Kind, welches im Kongo dann Koltan schürft, damit ich mir hier jedes Jahr das neue Handy leisten kann. Ja? Das ist eine ganz wichtige Startvoraussetzung, wieso ich nicht sagen würde, ich verdiene irgendwie Geld. Ich habe aber das Privileg, Zugang zu Geld zu bekommen und mache das über meine Bildungsaktivitäten vor allem. Das machen wir aber wichtigerweise in einem ökonomischen, spielerischen Motto. Und zwar sagen wir, Bildung darf keine Ware sein, aber wenn du Knatze hast, hau rein. Das heißt, wenn kein Geld da ist, dann nehmen wir auch kein Geld. Und wenn Geld da ist, dann nehmen wir das. Und wenn ich von wir spreche, nenne ich das Bildungskollektiv, mit was wir initiiert haben, weil einfach die Nachfrage so groß war. Genau, und dann kommt da zwischen 0 und, keine Ahnung, 1000 Euro pro Vortrag raus am Ende.
Nun ist es aber auch so, dass es bestimmt aber auch Menschen gibt, die sagen, dass sie einfach ihre Arbeit brauchen. Man spricht ja auch mal von den Workaholics, die da so eine regelrechte Sucht, sage ich jetzt mal, entwickeln oder sich auch sehr stark darüber definieren. Kann es nicht auch sein, dass es Menschen gibt, die das wirklich auch glücklich macht?
Definitiv gibt es Menschen, die, weil sie echt Glück haben, das, was sie gerade tun und als Arbeit bezeichnen, auch noch glücklich macht. Das will ich nicht ausschließen, das stimmt natürlich. Wenn wir aber Studien glauben, dann sehen wir, dass das bei den meisten nicht der Fall ist. Das liegt einfach aus meiner Perspektive daran, dass wir gerade Arbeit in den letzten 500 Jahren vor allem, dank Luther, letztes Jahr haben wir ihn noch gefeiert als Reformationsmensch, er den Arbeitsfetisch sehr stark hier etabliert hat, meines Erachtens nach. Und so etwas wie, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, sehr prägnant dann in den letzten 500 Jahren sich in unsere Seelen hineingefressen hat. Und dann wir denken, das ist identitätsstiftend. Ich arbeite, also bin ich. Ja? Dabei ist die Frage zu stellen, mit Heinrich Böll beispielsweise, 1961 konnte er die in seiner Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral versuchen, pointiert auf den Punkt zu bringen eben, arbeitest du, um zu leben oder lebst du, um zu arbeiten? Das finde ich eine ganz spannende Frage. Alle kennen wahrscheinlich sogar diese Geschichte mit dem Touristen und dem Fischer. Naja,
ich kenne sie nicht.
Nicht lange ausführen. Aber ja, im Grunde geht es darum, der Fischer döst am Strand und blickt den Wellen hineinkommend entgegen. Und dann kommt der Tourist, der so ein bisschen fotografiert, das ganze Idyllische. Und dann irgendwie feststellt, dass dieser Fischer da ja voll rumliegt. Was macht er denn da? Ganz besorgt sagt er ihm, naja, aber warum fischst du denn nicht? Und dann sagt der Fischer, naja, weil ich habe doch genug. Heute schon, der Fang war wunderbar. Und dann der Tourist versucht ihm die ganze Zeit klarzumachen, naja, aber wenn du heute nochmal ausführst, dann würdest du das und das und das schaffen und in einem unglaublichen Wachstum letztendlich dann irgendwann die Fischrechte sogar erwerben, den Hummer direkt nach Paris in einen eigenen Restaurantkette exportieren und so weiter und so fort. Und dann? Fragt der Fischer. Ja, und dann, sagt der Tourist, der langsam merkt, irgendwie weiß auch nicht was und dann. Na, und dann könntest du gemütlich am Strand liegen und den Wellen und Fischen zugucken. Und dann sagt der Fischer, naja, aber das mache ich doch jetzt schon. Nur ihr aufbrosendes mich stören hat mich eigentlich davon abgehalten.
Vielleicht nochmal ein anderes Thema ansprechen, das Thema gerne. Altersvorsorge. Ist das auch was, worüber Sie sich Gedanken machen, beziehungsweise das ist ja auch immer so ein Antrieb von Menschen, dass sie eben irgendwann mal sich zur Ruhe setzen können und dann sagen können, ja, und jetzt kann ich von dem leben, was ich mir angespart habe oder was ich eben für Ansprüche erworben habe über die Zeit.
Mhm. Ja, das war auch ein Argument letztens bei der Pensionskasse der deutschen Wirtschaft, die mich eingeladen hat. Das war natürlich spannend, mit denen darüber zu diskutieren. Und dann einfach klarzumachen, naja, worüber schaffen die ihre Ansprüche darzustellen, indem sie noch in irgendwelche letzten Aktien investieren, die noch irgendwie die Möglichkeit haben, Rendite abzuschöpfen und dann später den RentennehmerInnen noch irgendwas auszahlen zu können, nachdem natürlich auch einiges für die gesamte Konzernstruktur sozusagen und das dahinter den Verein geschaffen wird an Arbeitsplätzen und Co. Was ich klar machen möchte an der Stelle ist einfach für mich individuell, dass ich glaube, ich möchte nicht im Äußeren mich absichern und dann dadurch, dass ich jetzt mich schon durchsetzen konnte gegen andere, eben Privatgeld vorgesorgt habe, um dann später Menschen dazu zu zwingen, dass sie mein Popo abwischen, wenn ich selber nicht mehr kann. Ich hoffe sehr stark darauf, dass wir, auch wenn es länger noch dauern wird und ein unglaublich schwieriger Prozess ist, dass wir schaffen, wieder nicht über das Geld Beziehungen zu vermitteln und meistens sind sie eben zwanghaft und extrinsisch motiviert, sondern über einfach eine soziale Beziehung die Frage auch, genau, was möchte ich wirklich beitragen zu dem im Kollektiv und habe das Gefühl, dass wir da schon viele Schritte auf jeden Fall in die Richtung gehen.
Aber Sie stellen schon das ganze Prinzip, was wir eigentlich gewohnt sind, so ein bisschen auf den Kopf. Also eigentlich ist ja immer der Sinn der Sache, jemand hat einen Antrieb und dadurch ist er erfolgreich, er verdient Geld, dadurch kann er Arbeitsplätze schaffen, dadurch entsteht Wachstum und durch dieses Wachstum entsteht Wohlstand. Das ist doch eigentlich das Prinzip unserer sozialen Marktwirtschaft, dass am Ende doch alle davon profitieren könnten, wenn die Entwicklung so geht.
Mhm. Erstens würde ich nicht sagen, dass wir in einer sozialen Marktwirtschaft leben, sondern eher in einem Kapitalismus. Das könnte ich jetzt noch länger ausführen, möchte aber vor allem auf den Punkt hinweisen, wenn wir sagen, naja, aber wir könnten vielleicht von diesem Wohlstand noch profitieren, ist dringenderweise die Frage zu stellen, wer ist dieses Wir? Und ich nehme an, in der Frage war einfach wir als Deutschland, die 80 Millionen Deutschen eben, können dann ganz wunderbar leben. Aber auf wessen Kosten? Auf wessen Kosten passiert dieses Wachstum und angeblich Wohlstandserzeugende? Übrigens nicht nur auf Kosten anderer, sondern auch auf Kosten unserer eigenen. Weil wir merken, immer weiter, schneller, höher geht nicht weiter mit uns mit. Rein psychisch machen wir das eben nicht mehr mit, weil wir sehen in den letzten 10 Jahren eine Verdopplung der Psychopharmaka-Verschreibung, Antidepressiva-Verordnungen. Es klappt nicht. Und dann aber vor allem den Punkt nochmal aufs Äußere. Es sind externalisierte Kosten, die wir eben in die Welt sozusagen exportieren. Einfach so, dass Menschen für uns eben dann die Drecksarbeit machen, für uns irgendwie jedes Jahr das neue Handy organisieren oder dann fabrizieren eben. Und dann, das ist mir der wichtigste Punkt an der Stelle nochmal zu betonen, weil er oft vergessen wird, dass wir einfach über eine Grenze ganz klar hinausgehen gerade, und zwar der ökologischen Grenze. Diesen Lebensstil, diese Lebensweise, die wir hier praktizieren, ist nicht allgemeinerungsfähig. Wenn jeder der ungefähr 7-8 Milliarden Menschen auf dieser Erde gerade jedes Jahr ein neues Handy haben wollen würde, alle 3 Jahre einen neuen Laptop und alle 5 Jahre das neue Auto, dann macht der Planet aber in den nächsten Jahren sowas von schnell die Grätsche durch Klimawandel und Co., weil wir durch die Art und Weise, wie wir produzieren und konsumieren und dementsprechend arbeiten, eben dem Klima ordentlich nochmal einheizen. Wenn ich später mit Kindern auf einem großen Berg stehen darf und dann hinunterblicke, kaum noch erkennen kann, was da unten ist, weil die Luft verpestet ist und alles andere auch kaputt, dann fragen sie mich natürlich, die Kinder, naja, aber warum habt ihr das gemacht? Und ich muss sagen, für die Arbeitsplätze und für das Wirtschaftswachstum war das alles gut. Ich möchte diese Ausrede nicht den folgenden Generationen überlassen, sondern hier und jetzt Verantwortung übernehmen und eben klar machen, auf einem toten Planeten gibt es keine Arbeitsplätze. Das versuche ich gerade in dem Buch ein bisschen länger dann auszuführen. After Work heißt es, was gerade im Ökom Verlag rauskommt. Und ich denke, damit einen Diskurs anzuregen, diesen Arbeitsfetisch radikal zu hinterfragen.
Vielen Dank, Tobi Roßwurk, Aktivist und freier Dozent, über sein möglichst geldfreies Leben. Sein Buch After Work wird im Oktober erscheinen. Er bekommt dafür kein Honorar, sondern der Erlös fließt ganz in ein Projekt, das er unterstützt. Das war HR Info Bilanz mit Vanessa Rennert.